In der heutigen Folge von Der Audiobeweis begrüßen wir den neuen Geschäftsführer Sport von Austria Klagenfurt. Wir sprechen mit Günter Gorenzel über die langfristigen Ziele der Kärntner. Was ist für die Weidmannsdorfer in dieser Spielzeit möglich? Welche Neuzugänge sind noch geplant? Gibt es eventuell auch Abgänge? Und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Peter Packholt?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 195.
Wir starten mit einer neuen Folge von der Audiobeweis und freuen uns heute, den Geschäftsführer Sport von Austria Klagenfurt, Günter Gorenzel, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen und gleich einmal vielen Dank fürs Zeitnehmen.
Servus, hallo, gerne.
Ja, und hallo auch an Martin und Alfred. Ich hoffe, euch beiden geht's gut, aber davon ist einmal auszugehen. Alfred, alles okay?
Mir geht's gut, danke, ja.
Sehr schön. Martin, dir auch?
Mir auch. Grüß euch, freue mich.
Gut, wir starten rein mit Vollmelan. Auch wenn es schon ein paar Tage her ist, Austria Klagenfurt startete ja am vergangenen Samstag mit einem 3:1 Auswärtserfolg bei der WSG erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison. Günter Gorenzel, abgesehen jetzt einmal von den 3 Punkten, was waren für Sie so die ersten wichtigen Erkenntnisse, was die eigene Mannschaft betrifft?
Ja, ich glaube, dass wir sehr, sehr stabile Leistung geboten haben und wie gesagt, ich bewerte ja nie isoliert ein Ergebnis oder eine Tabelle, sondern ich bewerte Leistungen und Entwicklungen und man hat schon gesehen in den Vorbereitungsspielen, dass da was zusammenwächst von der Idee her, wie wir momentan auftreten und das hat sich jetzt in Tirol bestätigt, wobei man sagen muss, das war das erste Spiel und da darf man die Dinge noch nicht überbewerten, aber was man in den ersten, ich sage jetzt einmal 70 Minuten gesehen hat, das hat schon sehr, sehr gut ausgesehen.
Ja, und die Mannschaft wirkte nicht nur, sondern sie ist sehr homogen aufgetreten. Wie weit ist denn schon das Team, was die gesamte Leistungsfähigkeit betrifft? Es war auch zu hören, da ist noch ordentlich Luft nach oben vorhanden. Wo genau denn?
Ja, Luft nach oben. Also wie gesagt, das ist immer, ja, man strebt immer nach Höheren und das ist, wenn man so will, Kritik auf höchstem Niveau und wir wollen ja die Spieler weiterentwickeln und wir sehen ja das Potenzial der Spieler und da haben einige Spieler sicherlich, sage ich jetzt einmal, noch nicht alles ausgeschöpft und haben sogar in ihrem Karriereverlauf noch einiges ganz einfach vor sich und unter diesem Aspekt sehe ich das und jetzt nicht als Kritik zu verstehen.
Na, so hätten wir es eh nicht verstanden. Alfred mit Rieder und Morera haben zum Beispiel zwei wichtige Spieler den Verein im Sommer verlassen. Wie gefestigt ist die Mannschaft von Peter Packholt deiner Meinung nach trotzdem schon bereits aufgetreten?
Bevor ich das antworte, hätte ich bitte eine Frage. Was bedeutet Luft nach oben?
Ist die Frage an mich gerichtet? Oder an
ja, natürlich.
Den Geschäftsführer
Luft nach oben.
Die was Aussage kam das? Nicht von mir.
Gut, dann beantworte ich sie. Luft nach oben.
Danke Ihnen.
Luft nach oben ist ganz einfach Ist-Zustand und ganz einfach Potenzial. Man sieht ja Entwicklungsmöglichkeiten von Spielern und da sind gewisse Spieler sicherlich noch nicht ausgereizt, allein vom Karriereverlauf her und vom Alter her. Wir haben Spieler, die erst das zweite Jahr ganz einfach jetzt in eine Bundesliga-Saison gehen und vorher noch in der dritten deutschen Liga zum Beispiel gespielt haben oder in der zweiten Liga. Und von dem her haben die sicherlich von ihrem Karriereverlauf und von ihren Möglichkeiten noch Luft nach oben, wenn man es noch einmal so wiederholen will. Ich meine ganz einfach, dass sie ihre Entwicklung noch nicht abgeschlossen haben.
Das ist mir natürlich vollkommen klar, aber warum heißt es nicht Heu nach oben oder Zitronen nach oben? Warum Luft?
Alfred, sei nicht immer so überkritisch.
Na gut.
Okay, weil wir auch die Kopfballduelle gewinnen wollen. Deswegen Luft nach oben.
Jetzt verstehe ich es.
Sehr gut.
Gut, also, um dir auf deine Frage einzugehen vorhin, ich denke, dass der Stamm ja über den Sommer zusammengeblieben ist. Ja. Vor allem, was auch die Abwehr betrifft, vom Tormann Menzel über die Verteidigung hinweg, ist mit Ausnahme von Morera ja mit Wimmer und Mara die Verteidigung
Getzos
rechts noch in der Verteidigung vorhanden und da geblieben. Ja. Das ist einmal die erste Sache, dass du, wenn du defensiv alles noch vom Vorjahr mitnehmen konntest und die Spieler eingespielt sind, sich einander kennen, wer schützt wem, wann wird gefallen, wann sticht man hinaus etc., dann ist das schon einmal sehr wichtig, weil die Stabilität in der Defensive ist ja das Hauptkriterium, ob man letztlich auch erfolgreich ist. Der Verlust von Rieder, den würde ich nicht so hoch einschätzen. Ich glaube, dass hier es Möglichkeiten gibt, ihn zu ersetzen. Von dem her ist auch nach vorne alles gleich geblieben. Jetzt kommen Spieler wie Aweiler oder auch Kavainer, die nicht so oft gespielt haben in der Vergangenheit, zum Zug und können zeigen, wie gut sie sind. Und man hat schon gesehen, das ist durchaus Bundesliga-tauglich, was da geliefert wird. Und der Abgang von Pink ist jetzt schon lange vorbei, den sollte man gar nicht mehr thematisieren. Daher, ich glaube, vom Kader her ist Klagenfurt gut aufgestellt und Später werde ich noch das eine oder andere Richtung Trainer sagen, warum ich glaube, dass das auch heuer eine gute Saison wird für Klagenfurt.
Ja, natürlich werden wir auch über Peter Parkholt in weiterer Folge dieses Podcasts sprechen. Trainer ist ja weiterhin bei Austria Klagenfurt tätig. Martin, du hast dieses Spiel WSG gegen Austria Klagenfurt in der Konferenz kommentiert. Waren die Kärntner für dich so stark, die WSG eher schwach? Was eine Mischung aus beiden? Wie ist die Leistung der Kärntner einzuschätzen für dich?
Ich würde sagen, eine Mischung aus beiden. Beginn war einfach viel mehr Aggressivität. Jetzt kann man da verschiedene Begriffe verwenden. Gallig, spielerisch auch wesentlich aggressiver und auch besser als der Gegner. Und was halt auch war natürlich, dass man kein Gegentor erhalten hat. Denn unmittelbar nach dem 1:0 gab es die große Ausgleichsmöglichkeit für die WSG durch Prelitz. Und dann ist natürlich, selbst wenn das eigentlich aus dem Nichts gewesen wäre, dieses 1:1, aber dann weiß man auch nicht, wie dann Klagenfurt reagiert hätte. So war man dann eigentlich immer Chef in Tivoli oder auf dem Tivoli und hat das eigentlich auch sehr souverän am Ende gespielt. Auch wenn man jetzt sagen kann, mit dem 1:2 ist ein bisschen Spannung gekommen, aber für mich war keine klare Ausgleichsmöglichkeit für die WSG. Da ist ein hochverdienter Sieg. Zwei Mannschaften, die, wo man gleich mal gesehen hat, dass die WSG zwar optimistisch gestartet ist vor dem Spiel, aber insgesamt im Spiel das überhaupt nicht umsetzen hat können. Und was der Alfred angesprochen hat, genau das war eigentlich auch der Unterschied. Die Kompaktheit, die Stabilität war bei Klagenfurt deutlich im Gegensatz zu WSG. Und was man bei Klagenfurt halt auch eben sagen muss, ist, dass ja eigentlich die Mannschaft zusammengeblieben ist. Im Gegenteil, nicht nur die Abwehrreihe, sondern davor, die wichtigsten Spieler sind ja ganz einfach Zvetko, Irving, gehört ja genauso zur Defensive dazu und nicht nur, aber eben auch. Und jetzt kommt noch Gemici Basi, der noch ein bisschen Trainingsrückstand hat. Das heißt, ich glaube, dass die Mannschaft insgesamt so homogen ist und sich alle so gut kennen, dass da eigentlich das auch so funktionieren kann. Die Frage wird natürlich sein, treffen Kaweiner, Aweiler immer, was ist, wenn Jaritz reinkommt oder mit Wernitzschnick, gibt es übrigens dann auch noch Alternativen. Also ich glaube, der Kader ist gut genug, um zumindest die Chance zu haben, die Meistergruppe zu erreichen.
Ja, und einen Benatelli hast du jetzt zum Beispiel gar nicht erwähnt, also der Kader wurde etwas kleiner, etwas straffer gemacht. Der Villacher Kirtag ging ja am Sonntag los. Ich glaube, die Mannschaft war vor Ort mit dabei, hat sich ein Erfrischungsgetränk genehmigt, durfte auf den Sieg anstoßen. Am Montag gab es ja trainingsfrei. Günter Gorenzel, wie sieht's bei Ihnen aus? Waren Sie mit dabei am Villacher Kirtag oder sagen Sie, ich habe ohnehin aktuell mehr als genug zu tun, auch was vielleicht noch etwaige Zugänge betrifft?
Gut, das war eine Teambuilding-Maßnahme der Spieler und da hat jetzt der Sportdirektor, der Geschäftsführer aus meiner Sicht nichts verloren. Und von dem her war es einmal toll auch, dass die Jungs einmal abschalten konnten und gemeinsam was zu unternehmen. Und ist das Teamgefüge ganz, ganz wichtig. Und wie es ja jetzt auch schon mehrmals zur Sprache gekommen ist, ich glaube, das Teamgefüge, diese Kompaktheit, diese Geschlossenheit, das macht Austria Klagenfurt aus. Und Peter Backholt macht das hervorragend, wie er das Team führt, wie er das Team entwickelt und auch die letzten zwei Jahre entwickelt hat. Und das sieht man auch jetzt, dass das unser Faustpfand ist. Und diese Geschlossenheit, das muss auch die Marschroute sein für die nächsten Spiele. Und von dem her tut dann sicherlich so ein Nachmittag einmal der Spieler für sich in einer etwas anderen Atmosphäre auch gut, um als Team noch weiter zusammen zu wachsen und zusammenzufinden.
Ja, und ich glaube, zu den Auswärtsspielen reisen Sie immer privat mit dem eigenen Auto, weil Sie auch sagen, im Booster sollen die Spieler ihre Ruhe haben. Aber wäre das denn so schlimm, wenn Sie mit dabei sind? Würden Sie da, weiß nicht, Gespräche mit den Spielern suchen?
Na gut, in Deutschland habe ich es anders gehandhabt, da sind die Strecken etwas weiter, da bist du viel mit dem Flugzeug unterwegs und teilweise 6-8 Stunden im Bus, das heißt, da bin ich ja schon meistens mit dem Bus unterwegs gewesen, aber in Österreich finde ich das in die Distanzen etwas kleiner und ich will da ganz bewusst der Mannschaft und dem Trainerstab auch ihren Raum geben und ihre ganz einfach Privatsphäre geben und ich glaube, das sind immer unterschiedliche Setups, die ganz einfach hier gegeben sein müssen und von dem her handhabe ich das so und ich weiß nicht, wie das Kollegen in Österreich generell machen, aber ich finde es so für unsere Situation jetzt am geeignetsten.
Ja, da gibt es unterschiedliche Ansatzweisen, aber kenne ich auch von anderen Vereinen, dass da der Geschäftsführer Sport oder wie auch immer der Sportdirektor da am Tag auch von der Anreise gar nicht mit dabei ist bei der Mannschaft. Sie haben es angesprochen, Deutschland, Sie waren zuletzt ja beim Traditionsverein 1860 München tätig, sind jetzt der Nachfolger von Matthias Imhoff, der hat ja die Klagenfurter in Richtung Sandhausen verlassen, dritte deutsche Liga, Sie waren bei 1860 München tätig, waren aber auch schon zweimal in Kärnten, beim FC Kärnten, damals noch unter Walter Schachner und Heinz Hochhauser und 2012 als Co-Trainer dann, auch ein Spiel als Interimstrainer. Wie wohl fühlen Sie sich wieder jetzt in Klagenfurt und warum war es für Sie ziemlich schnell klar, dass Sie dort auch wieder hin zurück möchten, als die Anfrage gekommen ist?
Na gut, ich habe vor knapp 25 Jahren, wie gesagt, beim FC Kärnten, Austria Klagenfurt, hat es ja mehrere Namenswechsel gegeben in den letzten 20 Jahren begonnen. Und habe da als junger Trainer nach meinem Universitätsabschluss die Chance bekommen, unter Mentor Walter Schachner hier ganz einfach ins Profifußballgeschäft einzusteigen. Und für mich war immer klar, irgendwo, sage ich jetzt einmal, im letzten Drittel meiner Laufbahn vielleicht zu Hause wieder ganz einfach etwas machen zu können und zu Hause etwas unternehmen zu können. Und ich war jetzt mehr als 20 Jahre weg von Kärnten und davon 15 Jahre im Ausland, in Deutschland, in Russland. Und wenn man die Chance bekommt, zu Hause ganz einfach wieder Verantwortung zu übernehmen, dann habe ich mir das sofort angehört und war begeistert von dem, was hier die letzten Jahre entstanden ist und wie viel hier aufgebaut wurde in relativ sehr, sehr kurzer Zeit. Und ich habe das immer so in mir drinnen gehabt, ganz einfach im dritten Drittel meiner Laufbahn zu Hause ganz einfach diese Erfahrung einzubringen, die ich in den letzten 15, 20 Jahren sammeln durfte bei sämtlichen Stationen und bei sämtlichen Lehrmeistern, sowohl im Trainergeschäft als auch im Management.
Ja, zum Beispiel bei Marco Kurz, auch im Ausland gewesen, unter anderem, also ich zähle es auf, Co-Trainer bei Austria Wien, hat es angefangen, Walter Schachner haben wir schon gehört, GRK, Rubin Kazan, Alfred, für dich ganz interessant, da werden wir jetzt gleich noch drüber sprechen, im ersten FC Kaiserslautern, der TSG Hoffenheim und sie waren auch Cheftrainer bei Blau-Weiß Linz. Alfred, also Günter Gorenzel ist zurück im österreichischen Fußballgeschäft und mit ihm haben die Kärnten einen absoluten Fachmann geholt. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht darüber diskutieren. Wie hast du seinen Werdegang verfolgt? Jetzt haben wir auch schon gehört, Rubin Kazan, du warst ja selbst in Russland auch tätig. Wie interessant ist doch diese Vita, das Netzwerk, das er mitbringt und in weiterer Folge, was kann er alles in Klagenfurt jetzt bewirken?
Ja, du verlangst ja von mir schon, dass ich eine Biografie schreibe jetzt.
Ich habe jetzt auch ziemlich viel aufgezählt, ja, muss ich ehrlich sagen. Ich bin top vorbereitet, ich freue mich einfach auf den Podcast.
Das übersteigt sofort meinen Einblick in die Karriere von Günther, außer die Frage, Gavarisch Paruski?
Ja, Gavarisch Paruski, tschutschut.
Sehr stark.
Harasho.
Ocin Harasho.
Ocin Harasho. Also Rubin Kazan ist natürlich ein interessanter Club, den du auch kennenlernen durftest. Wie insgesamt, wenn ich deine Auslandsstationen ansehe, da bin ich neidisch fast, weil sehr viel Erfahrung auch im deutschen Bereich, das ist mir nicht gelungen. Natürlich auch in Österreich und auch die Station in Russland. Also wir können es unter einem Strich zusammenfassen, hier sitzt ein Fachmann. Die Sache ist, dass er natürlich mit vielen Erfahrungen jetzt mit Klagenfurt, da kann Klagenfurt sehr profitieren, weil diese Clubs, die wir jetzt vorhin aufgezählt haben, sind Pi mal Daumen in der ähnlichen Preisklasse, sage ich jetzt, von Transfermöglichkeiten, von Budgetmöglichkeiten, wie es Klagenfurt in der österreichischen Liga ist. Natürlich in der zweiten Liga oder dritten Liga Deutschland wird auch mehr bezahlt, aber verglichen mit anderen Konkurrenten dort ist man eben in jenem Bereich, wo jetzt auch Klagenfurt in Österreich anzusiedeln ist, also nicht unbedingt dort, wo man auch Größeres vermutet, sondern hier muss man ganz, ganz präzise arbeiten, wenn man Transfers holt, weil diese Transfers müssen sitzen. Und da glaube ich, die Erfahrung, die der Günther gemacht hat in seiner Karriere, wird Klagenfurt in dieser Hinsicht enorm helfen.
Ist das so, was die Transfers betrifft, was die Kragenweite betrifft, hat das Alfred jetzt passend zusammengefasst, was ihre Auslandsstationen betrifft?
Ja gut, mit Ausnahme, ich sage jetzt einmal von Kaiserslautern, Hoffenheim, ist es absolut so, jetzt gerade die dritte deutsche Liga, zweite deutsche Liga, das ist schon ähnliches Fahrwasser und man sieht ja auch an Andy Irving, ja, oder an Sinan Karaina, die in der dritten deutschen Liga direkt vor Ort bei uns gespielt haben, bei Türkgücü München und die ich schon ganz einfach über Jahre gekannt habe, diese Spieler und wir haben uns auch mit 60 München ganz einfach dafür diese Spieler interessiert und sie haben sich aber dann letztlich für die österreichische Bundesliga entschieden. Und da sieht man ja, welches, sage jetzt einmal, Sprungbrett die österreichische Bundesliga sein kann. Aber wie es Alfred richtig gesagt hat, so vom sportlichen Niveau her, vom finanziellen Niveau her, von den Budgets her, ist das schon sehr, sehr ähnlich. Und von dem her kann man da sicherlich sehr, sehr viele interessante Spieler ins Auge fassen. Wobei sicherlich auch unser Ziel ist, vermehrt ganz einfach auf österreichische Spieler zu setzen, auf einheimische Spieler zu setzen, um ganz einfach auch an Geldmittel vom Österreicher Topf zu kommen. Das war jetzt die letzten zwei Jahre vielleicht nicht so der Fall, weil man in relativ kurzer Zeit auf ein großes Netzwerk zurückgreifen konnte und musste, um hier relativ rasch etwas aufzubauen. Aber mittelfristig ist es sicherlich auch das Ziel, sage ich jetzt einmal, Spieler aus unserer eigenen Akademie zu entwickeln. Wir haben erstmalig jetzt drei Spieler im Sommer in den Profikader integriert, mit Robert Schmidt, mit Dollinger und mit Bego und sicherlich auch vermehrt noch auf österreichische Spieler zurückzugreifen.
Martin, wie schwierig ist denn die Aufgabe eines Geschäftsführersports bei Austria Klagenfurt? Wir haben es jetzt gehört, einen Sinan Karaina, Andy Irving, dieses Netzwerk, das muss ein Verein erst einmal haben, dritte deutsche Liga, hat sich aber ausbezahlt, wie ich finde, die zwei haben ordentlich aufgezeigt. Du hast es ja selbst miterlebt, aber wie schwierig hat es ein Geschäftsführersport, was die Transfers betrifft? Jeden Sommer teilweise Leistungsträger verlassen den Verein. Markus Pink, haben wir auch schon gehört, wollen wir gar nicht mehr drüber sprechen, der ist ja schon längere Zeit weg. Aber wie schwierig wird die Arbeit für Günter Gorenzel?
Ja, das ist halt Teil des Jobs. Ich meine, das gilt, glaube ich, für alle Sportdirektoren und Geschäftsführer Sport, dass man sich nach der Decke strecken muss oder dass es Luft nach oben gibt, weil wir darüber heute ja schon ein bisschen gesprochen haben. Und so ist es auch bei der Austria aus Klagenfurt. Also eins muss man sagen, Matthias Imhof hat natürlich diesen Bereich gut gekannt. Das war ja mit ein Grund, warum gerade sehr viele Spieler aus Deutschland oder aus dem deutschen Raum nach Klagenfurt gekommen sind. Zum Zweiten wurde uns immer allen mitgeteilt, auch in Gesprächen, dass diese Spieler letztlich billiger sind als österreichische Spieler in derselben Qualitätsliga oder in derselben Klasse. Deshalb sind, glaube ich, wenn ich jetzt richtig informiert bin, im Moment bei Klagenfurt, das war immer wieder unterschiedlich, aber aktuell wieder 13, 14 Legionäre im Kader. Das heißt, es ist ein sehr ambitioniertes Ziel von Günter Gorenzel, wieder mal einen Teil des Österreicher Tops abzugrasen beziehungsweise etwas mitzunehmen. Das wird nicht in einer Transferzeit funktionieren, weil dann hat man zu wenig Spieler. Und es erinnert mich ein bisschen insgesamt auch, das Thema Österreicher Topf könnte man auch einmal extra noch besprechen, weil ich es ja von vielen Vereinen höre. Es sind ja mittlerweile 5 wieder, die nicht daran teilnehmen. Minimum, zumindest einmal in den ersten 11 Runden. Gibt ja die Möglichkeit, ab Runde 12 wieder daran teilzunehmen. Freuen sich die anderen 7 natürlich, weil mehr Geld übrig bleibt. Aber ich höre ja eben, dass es ein Problem ist, weil die Spieler, die dann die Qualität haben mit österreichischem Pass, sind eben teurer. Das erinnert mich an das österreichische Eishockey vor 10, 15 Jahren. Damals gab es diese Punkte. Und auch da hatten dann viele Vereine, nicht die ganz großen, Schwierigkeit, eben österreichische Spieler von dieser Qualitätsgüte oder Klasse auch zu verpflichten, weil es eben dann auch eine Preisfrage ist. Also das ist einmal eine große Herausforderung für Günter Gorenzel. Und das Zweite, aber das hat er ja auch schon beim Antritt gesagt, das wird, finde ich, noch schwieriger sein, weil wenn es heißt, man muss auf eigenen Beinen stehen, weil die Investorengruppe da ja sehr viel auch bis jetzt schon getan hat für den Club, aber natürlich auch irgendwann einmal ganz gerne ein Reinvestment hat oder zumindest so weit sein möchte, dass man nicht immer etwas zuschießen muss, dann, glaube ich, hat eine Mammutaufgabe vor sich. Denn wenn die Mannschaft in die Bundesliga aufsteigt, zweimal in der Meistergruppe spielt und wir trotzdem die Zuseher zahlen können, wir trotzdem sehen, wie schwierig es ist, Sponsoren an Land zu finden, dann wünsche ich ihm jetzt schon alles Gute.
Ja, sehr nett von dir, Martin, aber dann sind wir gleich bei einem wirklich interessanten Thema. Also seit dem Wiederaufstieg 2021 mit Peter Parkholt haben es die Klagenfurter eben zweimal in die Meistergruppe geschafft. Ich weiß nicht, wie viel mehr man von einem Verein dann auch noch mit diesen Mitteln verlangen kann, aber Günter Gorenzel, wie schwierig ist es denn, Sponsoren dazu zu bekommen und auch wieder eine Art Begeisterung zu schaffen? Jetzt habe ich schon gesagt, zweimal Top 6. Ich verstehe auch nicht ganz, warum diese Begeisterung dann auf Fanseite ausbleibt. Was sind da die Ziele? Was haben Sie sich da explizit vorgenommen, an Schritten zu tätigen?
Na gut, wenn man die Geschichte von Austria Klagenfurt kennt und den Fußball in im Land Kärnten, dann gibt es ja schon Erklärungsansätze, sage ich jetzt einmal. Es ist so, dass man über 10, 15 Jahre keinen Fußball in Klagenfurt auf oberstem Niveau geboten hat und wie gesagt nicht an der ersten Bundesliga teilgenommen hat. Wenn ich jetzt richtig informiert bin, wir sind damals mit Walter Schacher 2001 aufgestiegen in die erste Bundesliga und 2005 ist der Verein dann wieder abgestiegen. Somit sprechen wir ganz einfach von 15 Jahren, wo du nicht hier Topspiele ganz einfach...
Aber noch Austria Kärnten, wo der Heider die Lizenz gekauft hat bis 2010.
Gut, aber genau, das war nicht sportlich, genau.
Ja. Aber wie gesagt, über 10 bis 15 Jahre wurde eben da kein Fußball auf oberstem Niveau geboten und von dem her hast du eine gesamte Fangeneration verloren. Ja. Und das ist ja dann schwierig, ganz einfach, wenn du eine gesamte Fangeneration verlierst, hier wieder das Vertrauen ganz einfach auch von den Zuschauern zurückzugewinnen. Das heißt, eine meiner wesentlichen Aufgaben ist es jetzt auch, einen Schritt auf wieder Menschen zuzumachen. Das sind, man nennt das im Neudeutsch Stakeholders. Ja. Ob das jetzt Entscheidungsträger aus der Wirtschaft sind, aus der Politik oder auch auf viele Fans. Also ich habe gestern zum Beispiel ein Treffen mit Vertretern aller Fanclubs gehabt, wo man hier gemeinsam ganz auf die Situation erhört hat und die Probleme erhört hat und die Wünsche und die Sorgen der Menschen ganz einfach mal zur Kenntnis nimmt und sieht, wie sehen Sie die Entwicklung des Vereines der letzten 2 Jahre, der letzten 10 Jahre und von dem her geht es da sicherlich, sage ich jetzt mal, viel auf die Leute zuzugehen und Vertrauen zurückzugewinnen in den Profifußballstandort Klagenfurt und nur so kannst du dann gemeinschaftlich die Dinge entwickeln. Und wenn ich vielleicht noch auf die 2 Dinge eingehen darf, kann man nur mittelfristig jetzt den Club umbauen Richtung mehr österreichische Spieler, um auf den Österreicher Topf zurückzugreifen. Das ist unmöglich in einer Transferperiode, wird auch wahrscheinlich in zwei Transferperioden nicht vollumfänglich gelingen. Das ist ein mittelfristiges Ziel. Und wie gesagt, man muss ganz einfach Schritt für Schritt hier denken und Schritt für Schritt versuchen, vermehrt auf eigenen Beinen zu stehen. Und generell bin ich überhaupt ein Mensch, der sagt, Fußball kann als Mannschaftssportart nur gemeinsam funktionieren. Und auch im Management oder generell als Verein geht es nur gemeinsam. Das heißt, es wird nur gemeinsam gehen mit der Gesellschaftsstruktur und mit der Region vor Ort. Das heißt, hier zu sprechen von A oder B ist aus meiner Sicht unmöglich und Fußball funktioniert auch nur in Harmonie, Offensive, Defensive, in Zusammenarbeit, junge, alte Spieler, in Zusammenarbeit, Offensive, Defensive. Und so sehe ich auch das Weitergegriffene auf ein gesamtes Vereinsleben ganz einfach umgelegt.
Alfred, ist sicherlich noch ein weiterer Weg, um auch wieder am Österreicher Top aus Sicht von Austria Klagenfurt partizipieren zu können. Wollen wir über den Österreicher Top sprechen? Ist der für dich so in dieser Art und Weise noch zeitgemäß? Wer gilt als Österreicher und so weiter und so fort? Ich hoffe, du weißt, was gemeint ist. Da gab es ja auch schon die eine oder andere Stimme von einem Entscheidungsträger, einer der 12 Bundesligisten.
Welche Stimme war das? Was hat er gesagt?
Ich denke zum Beispiel, Andi Schicker Martin hat gemeint, Spieler wie Jon-Goran Stankovic oder Kitesvili, die schon sehr lange Zeit in Österreich sind, inwiefern es da vielleicht Anpassungen geben könnte, dass die in weiterer Folge dann auch einem Österreicher gleichgestellt werden und so weiter und so fort.
Ja, also der Österreicher Top, der jene Teams belohnt, indem man eben Zahlungen bekommt aus diesem Top, wenn man eine gewisse Anzahl von Österreichern in einem Quartal einsetzt. Ist es so? Dann muss man schon sagen, hat
nicht Quartal, aber Drittel, elf.
Drittel.
12, 22 und dann noch im Finaldurchgang, ja. Früher war es Quartal.
In der 10er-Liga war es Quartale, oder? Ja, genau. Also genau. Das ist natürlich dann eine Sache, die genau richtig analysiert wurde, dass dann diese Spieler, die in den österreichischen Pass haben, teurer werden als eben andere, die im Ausland spielen oder den ausländischen Pass haben und man sich aber, wenn man das ausländische Feld an Spielern auch dazu nimmt, weniger beschneidet in dieser Hinsicht. Österreichische Spieler von einer gewissen Qualität gibt es natürlich weniger, als wenn man in Holland suchen kann, in Belgien, in Deutschland, überall in Europa. Das heißt, natürlich ist es interessant, wenn man österreichische Spieler hat und ein Österreicher Topf dann davon profitiert, aber, und das deshalb machen eben die anderen Clubs das schon, man beschneidet sich dann in den Möglichkeiten, Spieler auch in anderen Regionen zu suchen, die vielleicht von der Qualität höher einzuschätzen sind als österreichische. Also insgesamt glaube ich, dass der Österreicher Topf bald Geschichte sein wird. Oder zumindest modifiziert werden.
Man muss ja vielleicht historisch dazu sagen, dass das ja vom ÖFB eigentlich initiiert wurde und auch vom ÖFB finanziert wird. Ja, es ist ja, das ist eigentlich zu hinterfragen, ob die Idee war ja, um ihn für die Nationalmannschaft auch dementsprechend Spieler zu entwickeln. Ja, dieses Wort ist ja immer das eine, was der Alfred besonders gern hat, aber eben Spieler zu finden. Die Frage ist natürlich, ist das noch zeitgemäß? Denn ein Österreicher mit 33 wird in der Österreicher Topfbewertung sehr wohl eingebunden und mitgezählt. Einer, der eben ein 19-, 20-Jähriger, der nicht Österreicher ist, eben nicht. Jetzt ist es immer die Frage, ist das fair, ist es nicht fair? Viele sagen eben, wie Andreas Schicker schon zitiert, man müsste den Österreicher Topf nicht abschaffen, aber reformieren. Die Frage ist nur, in welche Richtung? Was soll das Ziel sein? Aber im Moment hört man eben einfach heraus, dass innerhalb des ÖFB, der ja wie gesagt hier das finanziert, eigentlich die Bereitschaft für eine Veränderung im Moment noch nicht wirklich gegeben ist. Insofern wird das noch ein Prozess sein, der, glaube ich, noch ein wenig andauert.
Gut, und wir werden jetzt hier im heutigen Podcast das auch nicht lösen können, aber Günter Gorenzl, ich denke schon, dass das auch in Ihrem Sinne ist, dass es da, ja, wie soll ich sagen, Adaptierungen geben wird in Zukunft auch, was diese Österreicher Topf-Thematik betrifft.
Absolut, es sind ja schon viele Argumente jetzt genannt worden. Also ich glaube, man muss hier absolut ja den Österreicher Topf oder die Kriterien modifizieren. Ich habe da auch viele ganz einfach Diskussionen mit dem DFB geführt, in vielen Gremiumsitzungen, wo Richtung dritte Liga auch immer wieder Reformen angestrebt werden und hier in diesem Diskussionsprozess waren. Und wie gesagt, warum soll jetzt für einen Österreicher, sage ich jetzt einmal, der 33, 34 ist, ganz einfach das gleiche Kriterium gelten, wie ein Spieler, der aus dem eigenen NLZ, ich sage immer Akademien, in Deutschland heißt NLZ, aus den eigenen Akademien kommt. Das heißt, ich würde noch eher in die Richtung denken, dass der Spieler über mehrere Jahre in der eigenen Akademie ausgebildet sein muss. Und ganz einfach Local Player Regelungen, ja, also lokale Spieler. Also es sind viele Ansatzpunkte, die ich sage jetzt einmal der Bundesliga, den ÖFB, aber jetzt nicht über Sky ausrichten möchte, sondern gerne mich dann beteiligen will an internen Diskussionen. Aber ich habe hier einige Ideen, die ich auch beim DFB in sämtliche Diskussionen eingebracht habe. Aber ich glaube, dass es nicht mehr hundertprozentig zeitgemäß ist und dass man hier sicherlich an sämtliche Modifikationen denken kann, um das Ziel zu erreichen, ganz einfach junge einheimische Spieler zu fördern und junge einheimische Spieler ganz einfach für den Profifußball zu entwickeln.
Ja, das ist und bleibt sicherlich ein sehr spannendes Thema. Wir haben schon gehört, der Kader von Austria Klagenfurt, da gibt es noch einige Legionäre. Einer davon ist ja Turgay Gemicibaz, ist von seiner Leihe zurückgekehrt von Kasımpaşa aus Istanbul. Manche stellen sich jetzt die Frage, war er fix eingeplant oder hat es einfach keine Angebote für ihn gegeben? Sein Vertrag in Klagenfurt läuft, glaube ich, noch bis nächsten Sommer, wenn ich da richtig informiert bin, oder?
Ja gut, über Vertragsdetails spreche ich gerne nicht gerne in der Öffentlichkeit, aber Fakt ist ganz einfach, dass Turgay ja in die Türkei verliehen war und diese Leihe hat nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat, wie wahrscheinlich auch Matthias Imhoff sich das vorgestellt hat und Turgay jetzt zurückgekommen ist und wir sind froh, dass er jetzt wieder hier vor Ort ist. Er ist ein wichtiger Spieler, ein sehr erfahrener Spieler, man muss ihm ganz einfach die Zeit geben und er hat ganz einfach über mehrere Monate kaum ein Mannschaftstraining gehabt, wenig bis keine Spielpraxis, aber man sieht Woche für Woche, wie stabil er wieder wird, dass er stabiler wird, auch körperlich ganz einfach wieder an sein Niveau herankommt. Und er hat ja, bevor er in die Türkei gegangen ist, war er ein sehr, sehr wichtiger Spieler auf hohem Niveau. Und ich bin davon überzeugt, dass er, man muss ihm jetzt noch einige Wochen Zeit geben, hier Woche für Woche zu mehr Spielpraxis auch kommen wird und im Saisonverlauf für uns auch noch eine wichtige Rolle einnehmen wird. Und wir auf keinen Fall hier jetzt das Thema hochhängen dürfen, ja, einheimische Spieler, ausländische Spieler, sondern man muss auch ganz einfach dann, wenn man über eine Modifikation dieses Österreicher-Tops nachdenkt, eine vernünftige Regel finden, wo auf der einen Seite junge einheimische Spieler gefördert werden, aber auf der anderen Seite auch Vereine nicht beschnitten werden, auf ein großes Netzwerk zurückzugreifen, weil dann sind ja die Vereine, die Vereinsverantwortlichen, die eigentlich über ein gutes Netzwerk verfügen. Und wie gesagt, wir sind der Club, der international aufgestellt ist von den Führungskräften her. Dann würden wir uns ja in unseren eigenen Möglichkeiten auch wieder beschneiden. Und im Gegenzug würdest du, auch wenn es so extrem ist wie jetzt, sicherlich auch den Preis für einheimische Spieler wieder nach oben treiben. Und deswegen muss man hier sicherlich darüber nachdenken, wie man hier eine vernünftige Lösung finden kann.
Jetzt habe ich es auch schon erwähnt, mit Moreira und Rieder haben zwei wichtige Spieler den Verein auch verlassen. Ja gut, auch wenn letztgenannter dann, glaube ich, ab der 27. Runde nicht mehr im Kader dabei gewesen ist, dann sind noch Blauensteiner, Fuchs und Miesenböck weg. Der deutsche Iba May wurde für das zentrale Mittelfeld verpflichtet, fehlt noch verletzungsbedingt und dazu wurde dann von Rapid, von der zweiten Mannschaft, Aaron Sky Schwarz leihweise geholt. Auf welchen Positionen besteht im Kader Ihrer Meinung nach Handlungsbedarf? Ich denke da sehr stark an das Sturmzentrum.
Gut, prinzipiell sehe ich immer Vor- und Nachteile einer Kaderstruktur. Es wird mir momentan viel zu viel über die Nachteile unserer Kaderstruktur gesprochen. Jetzt nicht in der aktuellen Sendung jetzt bei Ihnen, aber bei Sky, aber generell in den Medien. Weil, okay, Fakt ist, wir haben mehrere Spieler abgegeben und wir haben eine Budgetreduktion. Das ist einmal so. Und ich habe hier eine fertige kaufmännische Planung übernommen. Ich bin ja Sportdirektor und Geschäftsführer. Das heißt, ich muss hier tagtäglich den Bogen spannen zwischen Dingen, die ich als Sportdirektor wahrnehme, auch im Austausch mit Peter Backholt, mit unserem Trainer, mit dem Trainerteam und meiner wirtschaftlichen Verantwortung als Geschäftsführer. Diesen Bogen gilt es tagtäglich zu spannen. Aber mir wird immer viel zu viel über Nachteile einer Kaderstruktur gesprochen. Ich sehe auch den einen oder anderen Vorteil. Denn ich habe schon oft erlebt, dass Spieler in den letzten Jahren bei den Vereinen, wo ich tätig sein durfte, wenn sie die Chance bekommen haben, weil Spieler, die eigentlich von der Planung her vor ihnen gestanden sind, ja, wenn die verletzt waren oder wenn Kader reduziert werden mussten oder Budgets reduziert werden mussten, ganz einfach Spieler dann in eine Rolle gedrängt werden oder kommen oder die Chance bekommen, am Ende sehe ich die Chance, die Plattform bekommen, ihre Möglichkeiten so richtig auszuspielen. Und da gibt es jetzt einige Spieler, wenn ich jetzt zum Beispiel den Sinan sehe, der voriges Jahr sicherlich noch nicht so zu der Spielzeit gekommen ist, wie es jetzt in der Vorbereitung der Fall war oder auch die nächsten Spiele der Fall sein wird und das tut den Spielern auch gut. Und man muss den Spielern das Vertrauen geben, die Möglichkeit geben, die Plattform geben, das haben sie jetzt und ich denke auch, dass ein etwas schmälerer Kader auch ein Vorteil sein kann. Fakt ist, es hat ein gewisses Risiko und dieses Risiko sehen wir auch. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, in Verbindung mit unserer kaufmännischen Verantwortung, mit unseren kaufmännischen Möglichkeiten, mit meiner kaufmännischen Verantwortung, ganz einfach ist es jetzt einmal so Faktum gegeben. Und wie gesagt, der Stamm ist geblieben von der Mannschaft. Der Stamm, das hat sehr, sehr gut ausgesehen. Und das Risiko mit Verletzungen ist uns durchaus bewusst.
Martin, ich glaube, aber Günter Gorenzel, das Negative wird ja nicht nur von außen eingetragen, sondern wenn ich das Interview am Samstag von Peter Barkholt auf Sky höre, auf die Frage, wie er die Transferzeit beurteilt, und er lächelt und sagt, welche Transferzeit, also ich habe es dann als Galgenhumor in der Abnahme bezeichnet,
ein Trainer will
dann
ja
kommt
immer
es ja nicht so von außen. Ja, nein, ich wollte jetzt nur sagen, also das heißt, dann kommt sie nicht von außen, und er hat ja dann versucht noch auszuführen, wir haben in erster Linie Abgänge gehabt und zwei junge, vielleicht eben hoffnungsvolle Talente als Zugänge. Also damit will ich nur sagen, man hat nicht den Eindruck, als ob er jetzt der glücklichste Mensch ist, was diese unter Anführungszeichen Transferzeit betrifft. Darf ich das einmal so formulieren?
Gut, da habe ich ja den großen Vorteil, dass ich selber 17 Jahre Trainer war, sämtlichen Stationen, ja, und bei sämtlichen Vereinen mit sämtlichen wirtschaftlichen Möglichkeiten und genau weiß, wie ein Trainer denkt, ja, und ich auch in Interimsfunktion, auch Cheftrainerfunktion übernehmen musste. Und wie gesagt, deswegen weiß ich ja ganz genau, wie ein Trainer ganz einfach denkt oder wie ein Trainerteam denkt, weil ich selber, wie gesagt, hier jahrelang unterwegs war. Und es ist vollkommen verständlich, ja, dass Peter Barkholt hier die Risiken sieht, und diese Risiken, die sehe ich ja auch. Es ist ja nicht so, dass ich sage, pass auf, ich sehe nicht, dass wenn wir das eine oder andere einen Verletzten haben, dass wir gerade in der Offensive sicherlich vielleicht von der Kaderbreite jetzt nicht so aufgestellt sind, wie man sich das idealerweise wünschen würde. Aber die Frage ist immer, sehe ich die Chance oder sehe ich das Risiko? Ja? Oder was stelle ich in den Fokus? Und ich sehe beides, aber die Frage ist dann, was stelle ich in den Fokus? Und in den Fokus stelle ich die Chance für junge Spieler, wie jetzt wie Sinan zum Beispiel, zur Spielpraxis zu kommen, oder auch wie Jonas Arbeiter, der in der vergangenen Spielzeit ganz einfach auch noch im Schatten, sage ich jetzt, meines Markus Pink gestanden ist, sich jetzt durchzusetzen. Und ich kann ein ähnliches Beispiel nennen. Sascha Möllers, der aus der Bundesliga von Augsburg zu 60 München gekommen ist, war die absolute Ikone bei 1860 und war Torschützenkönig und Spieler des Jahres. Und im Jahr darauf hatten wir mit Cello Bär wieder den Torschützenkönig, ja, der auch ein halbes Jahr im Schatten vom Sascha gestanden ist. Das heißt, hier sehe ich immer Chance und Risiko, das gilt es abzuwägen. Und noch einmal, ich verstehe vollkommen, dass Peter Barkholt lieber eine größere Kaderbreite haben würde, aber Fakt ist, am Ende des Tages entscheiden wirtschaftliche Kriterien, und diese wirtschaftlichen Kriterien sind gegeben, und von dem her gilt es jetzt, sich auf Lösungen zu konzentrieren. Das macht Peter hervorragend. Deswegen hat er ja auch diese Grundordnung gefunden, dieses System gefunden. Das heißt, er hat sich ja sehr, sehr viel dabei gedacht, ja, und man sieht ja, dass es jetzt auch sehr, sehr gut funktioniert. Und noch einmal, ein gewisses Risiko ist vorhanden, aber generell Fokus auf Lösungen.
Alfred, wie siehst du jetzt die Kaderstruktur? Wir haben jetzt auch schon den Namen trotzdem Markus Pink ein-, zweimal in den Mund genommen. Dieser Mittelstürmer, dieser Art Knipser, fehlt der den Klagenfurt und Jonas Arweiler? Der kann das schon sein, aber ansonsten Sinan Kavainer, ganz anderer Typ, kommt über sehr viel Dynamik, Schnelligkeit. Und dann gibt's ja auch noch einen Nicolas Binder, der hatte einen Adduktorenabriss, dürfen wir nicht vergessen, und ein Sebastian Soto, Bandscheibe, wurde da operiert. Also es gibt schon Stürmer, aber sie sind derzeit dann noch nicht einsatzfähig. Fehlt trotzdem noch dieser Knipser da vorne bei den Klagenfurtern, Alfred?
Otto, ich versuche jetzt eine waghalsige Abstraktionsleistung.
Ich bin sehr gespannt.
Die schaut so aus. In der österreichischen Bundesliga, glaube ich, kann man drei Kategorien definieren an Clubs bzw. Mannschaften. Kategorie 1 ist Entwicklungs- und Performance-Mannschaft. Kategorie 2 ist nur Entwicklungsmannschaft, Kategorie 3 ist Performance-Mannschaft. Was will ich sagen? Folgendes. Beispiel Salzburg. Salzburg ist ein Beispiel für Entwicklungs- und Performance-Mannschaft. Performance heißt, man hat ein klares Ziel, das man erreichen muss, aber gleichzeitig Entwicklung machen will mit Spielern, weil man die dann in die große, weite Fußballwelt auch verkaufen kann. Ähnlichen Weg jetzt Sturm Graz. Entwicklungsmannschaft alleine ist für mich zum Beispiel Austria Lustenau. Die haben Spieler aus Frankreich, die bekommt man, weil man dort Partnerclubs hat, die entwickelt man und versucht eben die Klasse zu halten.
Ohne auch mit sehr viel Leihverträgen, genau.
Ja. Genau, richtig. Und die dritte Kategorie.
Entschuldigung, wenn ich jetzt da einhake, bevor du zu Klagenfurt kommst und sagst, das ist eine Performance-Mannschaft, aber Lustenau ist ja trotzdem auch eine Performance-Mannschaft, weil die müssen ja schauen, dass sie die Klasse halten, Alfred.
Ja, das müssen alle 12 Bundesligisten.
Ja, das ist ja das Thema. Ja, das ist sowieso von immer vorhanden. Mit Performance meine ich ja, ein klares, komplettes Ziel zu haben, so wie Salzburg. Ich will jedes Jahr Meister und Cupsieger werden. Sturm, ich will zumindest unter die Top 3 kommen. Der LASK jetzt ist für mich auch in diese Kategorie, dass man eine Performance-Mannschaft darstellt, wo man ganz klar ein Ziel definiert. Entwicklung heißt in diesem Zusammenhang, ich möchte Spieler eben dann durch meine Leistungen auch auf internationalem Niveau dann eben auch verkaufen für gutes Geld, so wie es Salzburg vorzeigt oder jetzt auch schon Sturm Graz. Das ist bei den Möglichkeiten der anderen Clubs gar nicht gegeben, weil man eben nicht die talentierten Spieler holen kann, die eben Sturm holt oder Salzburg holt, sondern man muss eben, so wie es der Günther auch schon gesagt hat, immer mit beiden Augen schauen, mit dem Auge der Wirtschaftlichkeit und mit dem Auge der sportlichen Relevanz, ob dieser Spieler hilft, Performance zu erzeugen. Heißt also, so was Klagenfurt betrifft, auch den Klassenhalt, aber wenn es geht, natürlich die Top 6. Aber große Ziele, jetzt dort Spieler zu entwickeln, unter Anführungszeichen, die man für sehr gutes Geld verkauft, das wird es auch in Klagenfurt nicht geben, wenn man sich A, nach der Decke stricken muss und B, man muss international dabei sein, dass man eben gute Transfers auch im Spielersektor macht.
Ja, aber.
Und jetzt kommt der Punkt, der letzte. Du brauchst dafür, dass das Team performt, einen Mann, der das kann. Und das kann der Peter Parkholt.
Ja. Kann nicht nur Peter Parkholt, aber Günter Gorenzel, dann fragen wir gleich nach, was sind denn die langfristigen Ziele bei Austria Klagenfurt? Und in weiterer Folge, also ich traue das den Klagenfurt dann schon zu, dass sie Spieler entwickeln und dann auch für gute Transfererlöse zu anderen Vereinen abgeben. Und dann nimmt ja eine Entwicklung, beziehungsweise dann findet ja eine Entwicklung statt. Und ich nehme mal stark an, Günter Gorenzel, dass das auch langfristige Ziele sind bei Austria Klagenfurt. Eben Spieler zu verkaufen, hohe Transfererlöse zu erzielen, um dann wieder auch in die Mannschaft investieren zu können.
Ich glaube, es geht um Wertsteigerung. Entwicklung ist angesprochen worden, aber ich glaube, es geht primär um Wertsteigerung und ich bin davon überzeugt, ich habe es an mehreren Beispielen gesehen, Spieler, die aus der dritten deutschen Liga gekommen sind, ob das jetzt ein Leon Klaassen ist oder jetzt ein Sinan Kavaina oder Andy Irving, der innerhalb kürzester Zeit ihren Marktwert verdreifacht haben. Ja, weil die dritte deutsche Liga noch etwas vom Marktwert her unterbewertet ist und diese Spieler vom Niveau her aber sehr, sehr gut in Österreich Fuß fassen können und sich weiterentwickeln können. Und die drei genannten Beispiele haben es gezeigt und das kann sicherlich mit auch ganz einfach für uns eine Rolle spielen, dass wir schauen, dass wir Spieler aus der dritten deutschen Liga oder aus dem Ausland holen, die dort noch nicht zu 100%ig den Sprung vielleicht in die zweite deutsche Liga schaffen und dann über unsere gute Arbeit, über die gute Arbeit von Peter Backholt mit dem Trainerteam hier weiterentwickeln und eine Wertsteigerung zu generieren, ja, weil über die erste österreichische Liga hast du ein anderes Wertsteigerungspotenzial als über die dritte deutsche Liga. Ich rede jetzt gar nicht nur von der sportlichen Entwicklung und der individuellen Entwicklung des Spielers, rein um das Wertsteigerungspotenzial. Und das ist absolut gegeben. Und wie gesagt, Ziele sollen immer auf Visionen aufbauen. Ich spreche bewusst von einer Vision, ja. Also ich habe schon die Vision hier, dass bei uns im Stadion, im EMM-Stadion, einmal Mannschaften spielen, gegen die ich in Deutschland spielen durfte. Ob das jetzt Dortmund ist, Hoffenheim, Stuttgart, der Traditionsclubs oder Bayern München. Warum sollen wir nicht auch einmal die Möglichkeit bekommen, mittelfristig, langfristig hier, da rede ich jetzt vom Zeithorizont, die nächsten 5 bis 7 Jahre, hier internationalen Fußball in Klagenfurt zu präsentieren. Und das muss sicherlich auch eine Vision sein. Und ich denke, wenn du als Club keine Vision hast, ist es schwer, generelle Ziele abzuleiten. Kurzfristig sprechen wir jetzt 100%ig und mittelfristig davon, den Club zu stabilisieren auf diesem sehr, sehr hohen Niveau. Die letzten 2 Jahre ist sehr, sehr viel passiert hier. Den Club zu stabilisieren, sportlich zu stabilisieren und die Klasse zu halten. Von mehr sprechen wir als Zielsetzung jetzt sicherlich nicht. Alles andere wäre realitätsfremd. Aber wie gesagt, du brauchst doch eine Vision und ich bin nach Hause gekommen auch mit einer ganz klaren Vision.
Ja, das hört sich alles schon sehr positiv, sehr zuversichtlich an. Gibt es noch die Vision, einen Mittelstürmer für den Kader zu verpflichten? Oder sagen Sie jetzt, mit der leihweisen Verpflichtung von Sky Schwarz steht jetzt einmal der Kader der Klagenfurter?
Es ist so, ich habe es schon eingangs erwähnt, dass das Budget aufgebraucht ist. Ich habe ja fix und fertige kaufmännische Planung übernommen und wir momentan keinen Budgetspielraum haben. Das heißt, hier keine zusätzlichen Mittel mehr zur Verfügung haben. Ich aber trotzdem schaue, dass es Möglichkeiten gibt, vielleicht Spieler auszuleihen für Spielpraxis. Ja, aber generell oder meistens musst du hier auch einen gewissen Teil des Gehaltes übernehmen und da bin ich wieder bei der finanziellen Thematik. Aber wie gesagt, wir haben ein gutes Netzwerk nach Deutschland. Meistens musst du hier ja auch 20%, 30%, 40% mitfinanzieren. Das ist momentan für uns jetzt nicht möglich, aber vielleicht ergibt sich ja noch etwas, dass man sagt, pass auf, hier wird gute Arbeit gemacht, ihr habt ein gutes Trainerteam, ihr habt ganz einfach gute Strukturen und von dem her, ihr bekommt den Spieler, wir übernehmen die gesamten Kosten und der kann dann hier auf einem sehr, sehr hohen Niveau in der österreichischen Bundesliga Spielpraxis sammeln. Aber wie gesagt, natürlich jeder Verein, auch in Deutschland, ist gezwungen, wirtschaftlich zu denken und deswegen suchen die halt momentan noch ganz einfach Kooperationspartner, wo mitfinanziert wird und dieses Mitfinanzieren ist momentan bei uns nicht möglich, weil wie gesagt, unser momentaner Spieleretat ganz einfach erschöpft ist.
Gegenfrage, ganz
kurz. Ja, oder es wird ein Spieler noch verkauft. Gibt es Angebote?
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Nicolas Wimmer, Sinon Kavaina und Andy Irving. Machen Sie sich Sorgen, dass einer dieser drei...
Zwetko.
Christopher Zwetko natürlich auch. Ja, es gibt viele gute Spieler bei Austria Klagenfurt. Danke, Martin. Aber machen Sie sich Sorgen, dass noch ein Spieler abhanden kommt?
Ich mache mir keine Sorgen, weil, wie gesagt, es ist ja positiv zu sehen, wenn Interesse an unseren Spielern da ist. Und es ist Interesse an mehreren Spielern gegeben, ja, aber es ist jetzt nicht spruchreif, was ich jetzt ganz einfach nach außen geben würde. Aber Fakt ist, dass Interesse an mehreren Spielern von uns gegeben ist, weil wir über gute Spieler verfügen. Und deswegen sehe ich es positiv. Es wäre ja ganz einfach negativ, wenn sich keiner für unsere Spieler interessieren würde. Und von dem her, ich sehe die Dinge immer positiv und lösungsorientiert. Sollte es dazu kommen und sollte ein interessantes wirtschaftliches Angebot kommen, dann bist du sicherlich auch in der Lage, nicht Nein zu sagen. Weil ich glaube, bis auf ja vielleicht Bayern München, ganz einfach in Deutschland, in Österreich oder welcher Verein in Österreich kann Nein sagen, wenn ein gutes Angebot für einen Spieler kommt. Selbst Red Bull Salzburg bildet ja am Ende des Tages wie Red Bull Leipzig aus. Es ist so. Ja, und verkauft da dann Spieler für gutes Geld weiter. Das heißt, wenn Angebote kommen und die wirtschaftlich ganz einfach reizvoll sind, dann wird man sich darüber unterhalten, mit den Spielern unterhalten und wird man sehen, ob man hier zu einer Lösung kommt. Aber generell sehe ich es positiv, wenn Interesse für unsere Spieler da ist. Und ja, unsere Spieler stehen im Fokus und das gibt Interesse.
Ja, und das Transferfenster ist ja auch noch ein wenig geöffnet, eine Zeit lang. Da kann sich noch einiges tun, was Zugänge oder auch vielleicht Abgänge betrifft. Am Samstag, da kommt es ja zum Kärntner Duell, 17 Uhr Austria Klagenfurt empfängt den WAC. Alfred, vergangene Saison, wir wissen es, die Klagenfurter haben sich für die Top 6 qualifiziert, die Wolfsberger nicht. Wie siehst du die Kräfteverhältnis zwischen diesen beiden Mannschaften in dieser Spielzeit gegeben?
Ich denke, dass wir zwei Teams haben, die man, wie man so schön sagt, auf Augenhöhe sind, weil ich nicht glaube, dass jetzt der WRC so viel sich besser präsentiert hat als letzte Saison. Man hat zwar jetzt blau-weiß geschlagen, aber da ist sehr viel Luft nach oben, auch auf Seiten des WRC. Und ich denke, dass das Spiel in Klagenfurt, die Klagenfurter gewinnen werden.
Günter Gorenzler, das hören Sie sehr gerne. Ich nehme an, Ihr Tipp ist ähnlich. Die Klagenfurter gewinnen gegen den WRC am Samstag.
Also ich tippe generell nicht. Ich sehe auch
ein Duell gemeinsam mit Alfred Tata.
ich sehe absolut ein Duell auf Augenhöhe. Und wie gesagt, ich schätze den WRC über alles, was hier die letzten 10, 15 Jahre passiert ist. Größter Respekt, was hier die Familie Riegler geschafft hat. Und da haben wir auch einen sehr, sehr guten Trainer mit Manni Schmidt, den ich auch sehr schätze, mit dem ich auch in Kontakt war, ja, vielleicht zum Engagement bei anderen Clubs, für die ich gearbeitet habe. Es soll jetzt kein Geheimnis sein. Also ich schätze den Trainer über alles, Manni Schmidt. Und ich schätze den Verein und was da passiert ist. Größten Respekt und Anerkennung für den WRC. Deswegen sehe ich ganz einfach ein Duell auf Augenhöhe und am Ende des Tages wird wie in jedem Spiel wenige Momente entscheiden ein Spiel, wenige Momente entscheiden über einen Spielverlauf und wenn du es schaffst, diese Momente auf deine Seite zu ziehen, dann bist du auf der Siegerstraße und wir werden alles dafür tun, diese Momente, wie gesagt, auf unsere Seite ausschlagen zu lassen.
Ja, an dieser Stelle schöne Grüße an die Familie Riegler und auch den Trainer des WRC, Manfred Schmidt. Martin, deine Einschätzungen zu diesem Kärntner Duell am Samstag. Traust du dem WRC in dieser Saison zu, wieder in die Top 6 zurückzukehren nach 22 Runden?
Ja, also ich glaube, dass der WRC heuer besser spielen wird und Ergebnisse erzielen wird als in der letzten Saison, wo sie doch einen Umbruch auch auf dem Trainersektor gegeben hat und schätze ihn also auf alle Fälle besser ein als in der Vorsaison, habe ich in vielen Gesprächen auch im Vorfeld immer gemeint und gesagt, dass der WRC heuer große Chancen hat, wie eigentlich bis auf die letzte Saison immer in die Meistergruppe zu kommen. Das wird ja oft übersehen. Der WRC hat seit Beginn der Reform 2018-19 eigentlich immer die Meistergruppe geschafft, nur in der vergangenen Saison nicht. Jetzt war ihm zweimal Klagenfurt. Das heißt, ein Duell auf Augenhöhe wurde schon gesagt, gerade jetzt zu Saisonbeginn auf alle Fälle, weil eben alle fit sind. Und deshalb, glaube ich, entscheiden da natürlich Kleinigkeiten. Möglicherweise auch Gerhard Grobelnik, der ist nämlich der Unparteiische.
Jetzt bringst du das Thema mit den Schiedsrichtern auf. Martin, warum machst du das? Wollen wir jetzt wirklich über die Schiedsrichter sprechen? Nein, ich würde sagen, wir sprechen noch über die Ambitionen der Klagenfurter in dieser Saison. Günter Gorenzl, Sie werden uns natürlich nicht verraten, was da jetzt innerhalb der Mannschaft auch als Optimalziel ausgegeben wurde. Aber trauen Sie der Mannschaft zu, nach 22 Runden unter den Top 6 zu sein, zum dritten Mal in Serie?
Das traue ich der Mannschaft zu, wenn wir verletzungsfrei bleiben und wenn die verletzten Spieler, die eh schon genannt worden sind, mit Binder, mit Soto möglichst rasch auch zurückkommen. Wir haben einen sehr talentierten Stürmer mit Binder und ich hoffe, dass er im September ins Mannschaftstraining einsteigen kann in 3-4 Wochen und dann kann man von ihm sich sicherlich auch noch einiges erwarten, wenn es dann in der Offensive zu Ausfällen kommen sollte. Aber ich bin davon überzeugt, wenn die Mannschaft so gefestigt bleibt wie jetzt, wenn alle zusammenstehen, wir gemeinsam in eine Richtung marschieren und das macht Peter Backholt hervorragend, dass er das Team, wie gesagt, in eine Richtung einschwört und wir so geschlossen auftreten, dann bin ich davon überzeugt, dass wir es schaffen können, auch uns möglichst früh ganz einfach das Ziel Klassenerhalt. Nichts anderes, ganz einfach, ist bei uns als Ziel ausgegeben und je früher, desto besser und ich bin davon überzeugt, ohne Verletzungen können wir das auch wieder im Grunddurchgang schaffen.
Ja, wir alle kennen ja Peter Parkholt ganz gut. Er hat ja auch gemeint, also diese ersten 3 Zähler, das sind 3 Punkte ganz klar im Kampf gegen den Abstieg. Der soll so früh wie möglich wieder fixiert werden. Wie ist denn so der Austausch, weil wir auch vorhin schon darüber gesprochen haben, über Kaderstruktur und so weiter, mit ihm? Er ist ja ein sehr offener, ehrlicher Mensch, das schätzen wir alle an ihm. Wie war bis jetzt der Umgang mit ihm?
Ja, wie gesagt, ich kenne Peter ja schon die letzten 20 Jahre. Es hat immer wieder Berührungspunkte gegeben. Wir haben beide auch eine Vergangenheit bei 1860. Das heißt, von dem her hat es immer wieder von Zeit zu Zeit einen Austausch gegeben zu sämtlichen Themen. Der ist jetzt natürlich viel, viel intensiver. Wir tauschen uns täglich aus über sämtliche Dinge und es funktioniert absolut auf Augenhöhe. Ich bin jemand, der mit jedem Trainer auf Augenhöhe umgeht. Also ich halte jetzt nichts davon, wer ist jetzt in der Hierarchie Trainer oder Sportdirektor, Geschäftsführer, sondern ich glaube, dass wir beide hier unsere Persönlichkeit einbringen können und der Club von der Erfahrung von Peter enorm profitiert und ich jetzt auch meine Erfahrung einbringen möchte. Und von dem her funktioniert die Zusammenarbeit sehr, sehr gut und ist der Austausch sehr, sehr gut. Und der Club und die Austria Klagenfurt kann sicherlich davon profitieren, von der Erfahrung, die Peter hier mitbringt und die ich hier mitbringe.
Alfred, gutes Gespann bei Austria Klagenfurt. Peter Parkholt müssen wir gar nicht darüber sprechen, über seine Expertisen und Günter Gorenzel jetzt, der dazugekommen ist. Und Klagenfurt schafft es wieder unter die Top 6.
Ja, das ist durchaus möglich. Allerdings muss ich hier etwas einwerfen. Nicht was die handelnden Personen betrifft, da ist Klagenfurt top aufgestellt. Für meinen Geschmack ist etwas für Klagenfurt nicht optimal, nämlich die 28 Black Arena.
Der Name des Stadions gefällt dir nicht.
Nein, das Name des Stadions ist optimal. Das Stadion selbst ist nicht gut, weil das hat ein Fassungsvermögen. Das ja Stadion wurde errichtet für die Europameisterschaft, wie wir uns erinnern, 2008 und ist für die Kragenweite von Salzburg einfach viel zu groß. Wenn ich also bedenke, dass
Salzburg,
andere Clubs
Klagenfurt.
Habe ich Salzburg gesagt?
Ja.
Entschuldigung, Klagenfurt meinte ich. Wenn also ein kleines, enges Stadion, wo Fans, die halt nur 3.000 sind und Günther hat ja vorhin schon skizziert und das glaube ich auch, weil etwas zu zerstören ist immer leichter als etwas aufzubauen, aber Klagenfurt mit guten Leistungen im Laufe der nächsten Jahre wird auch eine Fanbasis aufbauen, die dann immer größer wird und die also die 3.000, 4.000, 5.000 und so weiter erhöhen kann. Also wenn du ein Stadion aber hast, das sagen wir in der Größenordnung von Ried ist oder und so weiter, also ein Fassungsvermögen 7, 8, 9, 10.000, dann wäre das vollständig ausreichend, würde aber die Stimmung innerhalb des Stadions sofort um Klassen heben, als wenn du im großen 28 Black Arena, also im Wörthersee-Stadion, mit dieser Unterstützung nicht rechnen kannst, weil sich das einfach verliert. Also ich glaube, hier ist etwas noch möglich an Verbesserung, aber natürlich kann das Stadion nicht herbeigezaubert werden. Die Hoffnung ist, dass die Leistungen in der Zukunft so gut werden, dass vielleicht sich auch dann 10.000 im Stadion oder noch mehr verirren und dann könnte auch hier die Stimmung besser werden. Aber das, was ich sagen wollte, oft ist natürlich die Stimmung, die die Zuschauer von den Fanrängen herunter auf die Mannschaft übertragen können, auch eine Möglichkeit, noch besser zu performen. Aber das ist eben auch ein Problem, das sicher Klagenfurt jetzt hat.
Ja, da hätte sich die Mannschaft der Klagenfurter mit Sicherheit mehr Zuspruch verdient. Aber dann fragen wir noch ganz kurz abschließend nach, Günter Gorenzel, gibt es da irgendwelche Überlegungen oder ist das von Vereinsseite klipp und klar? Die Stadiondiskussion, die bleibt vorerst einmal eine, über die nicht diskutiert wird.
Ja gut, wir haben hier eine M-Arena mit 30.000 Zuschauern, diese 28 Black Arena, und die ist einmal gegeben und die ist so gebaut und so befestigt, und ein Stadion mit 30.000 Zuschauern zu befüllen ist in jedem Bundesland eine enorme Herausforderung in der österreichischen Meisterschaft. Das heißt, von dem her, wie es Alfred richtig sagt, ist es sicherlich, sage ich jetzt mal, auch unter Marketing-Gesichtspunkten schwieriger, weil die Verknappung der Ware wirkt als Marketingstrategie ganz einfach in jedem Businesszweig. Und ja, wenn ich nochmal 60 München jetzt erwähnen darf, wir haben mit dem Grünwalder Stadion ein Stadion mit 15.000 Zuschauern, und durch die Verknappung der Ware sind wir nach wenigen Wochen ausverkauft. Das heißt, hier, auch wenn du erneut ganz einfach die großen Ziele nicht ganz erreicht hast, ist das Stadion permanent ausverkauft, ist bei jedem Spieltag ausverkauft, und die Abos sind ganz einfach nach wenigen Wochen vergriffen. Ja, die Abo-Kapazität mit 11.500, und den Rest musst du für die Tageskasse offen halten, und es wird nur an Mitglieder verkauft. Das heißt, diese Verknappung der Ware funktioniert bei 60 München durch das Grünwalder Stadion sehr, sehr gut, und ist natürlich hier schwierig. Aber okay, es sind die Gegebenheiten so zu nehmen, wie sie ganz einfach vor Ort sind. Und wir werden sicherlich nicht ins Auge fassen, hier eine weitere Stadion zu bauen. Das wäre wirtschaftlich, kaufmännisch absolut nicht sinnvoll. Und von dem her geht es darum, aus den Möglichkeiten das Beste zu machen und, wie gesagt, durch gute Leistungen Vertrauen zurückzugewinnen in die Bevölkerung, ganz einfach bei den Fans Sportbegeisterung zu wecken, Fußballbegeisterung zu wecken. Und da finde ich ein Derby am Beginn das Beste. Weil was gibt Schöneres als wie ein Derby am Beginn der Saison und zwei Bundesliga-Clubs in einem Bundesland, um hier Fußballbegeisterung im ganzen Land zu wecken?
Ja, so ist es. Und wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, und das tue ich ja sehr genau, dann muss ich sagen, weil Sie kennen ja auch die Fans, Sie haben es gesagt, Sie waren selbst Trainer, verfügen über die UEFA Pro-Lizenz. Der eine oder andere hat dann schon gemeint, ja, Günter Korenzel, der wird dann bald wieder sich in das Traineramt irgendwie reindrängen. Ich muss sagen, diesen Eindruck haben Sie jetzt überhaupt nicht wiedergegeben. So spricht ein Geschäftsführer Sport. Unglaublich, was Sie da alles im Blick haben, wie weit Sie denken. Und ja, da gibt es keine Ambitionen, nur um das jetzt kurz abzuschließen, dieses Thema von Ihrer Seite.
Also ich bin ein Mensch, der sehr, sehr ganzheitlich denkt und ganzheitlich ausgebildet worden ist. Wie gesagt, ich habe Trainingswissenschaften, Sportwissenschaften studiert, habe dann noch einmal die Chance bekommen, beim DFB den Fußballlehrer zu machen, weil es mich einfach interessiert hat. Ich habe verschiedene Fußballkulturen kennengelernt, die österreichische Kultur, russische, spanische Kultur, Spieler von allen Kontinenten trainieren dürfen, und mir hat dann wirklich interessiert, wie der DFB an gewisse Dinge herangeht, und da habe die Möglichkeit bekommen, beim DFB den Fußballlehrer, die UEFA Pro-Lizenz zu machen, und das hat mich ja wirklich interessiert von der Philosophie her. Und ich bin jemand, der ganzheitlich denkt, und ganzheitlich kannst du die Dinge am besten wo ganz einfach beeinflussen, in der Geschäftsführerposition, in der sportdirektiven Position oder überhaupt in der Geschäftsführungsposition. Das heißt, von dem her bin ich hier richtig aufgehoben und sehe mich absolut die nächsten Jahre in dieser Position.
Martin, abschließend, Günter Korenzel, nicht nur für Austria Klagenfurt ein Gewinn, sondern für den österreichischen Fußball, würde ich einmal sagen.
Ja, Da sage ich was dazu, und dann habe ich allerdings noch zwei Anmerkungen und eine Frage, Otto, das muss noch erlaubt sein. Natürlich ist Günter Korenzel einer, der den österreichischen Fußball...
Es sei erlaubt, genau. Das Mittagessen findet noch nicht statt.
Ich mache es kurz. Also Günter Korenzel ist natürlich einer, der die Liga kennt, haben wir Lebenslauf eh schon zum Teil besprochen, insofern weiß er, worauf er sich da einlässt. Außerdem hat er ja die Wurzeln, Klagenfurt und Kärnten nie aus den Augen gelassen, auch nachdem er dann von Kärnten weg ist, vor rund 20 Jahren. Also das ist auf alle Fälle einmal gegeben. Trotzdem ist es eine insgesamt sicherlich keine einfache Herausforderung, auf die er sich da eingelassen hat. Also das ist einmal das eine. Andererseits hat er ja bei 1860 München auch keine einfache Herausforderung gehabt. So, Anmerkung 1, Menzel habe ich noch vorhin vergessen, weil wir ja über einige Klagenfurter Spieler gesprochen haben, und es gibt ja bei ihm wie bei Wimmer, da endet der Vertrag auch im nächsten Sommer. Also wenn man noch Einnahmen haben möchte, dann muss natürlich in den nächsten beiden Transferfenstern was passieren, ansonsten ist man halt dann irgendwie nur mehr...
Vertrag verlängern.
Ja, das kann man machen mit Ausstiegsklasse, alles geht, das brauchen wir jetzt eh nicht erwähnen, aber ich meine nur, wenn der Vertrag so wie er jetzt ist, dann hat man halt dann sonst in einem Jahr nur mehr die Möglichkeit, einen netten Händedruck noch zu geben, und das ist halt irgendwie dann auch schade, wenn ein Spieler 2-3 Jahre in der österreichischen Bundesliga gute Leistungen zeigt. Zweite Anmerkung, Peter Backholt, weil vorhin gesprochen wurde über die Zusammenarbeit, also wir kennen alle Peter Backholt, auch der ist eine Herausforderung, glaube ich, für alle Beteiligten, das wissen wir Medienvertreter, das wissen aber auch alle jene, die mit ihm als Spieler oder Verantwortliche bei Vereinen zusammengearbeitet haben. Ich glaube aber, dass er mittlerweile auch ein wenig noch gereifter ist aufgrund der vielen Dinge, die da auch in den letzten 10 Jahren in seiner Trainerkarriere passiert sind. Also insofern mag das für Günter Korenzel vielleicht dadurch um einen Tick einfacher werden. Fakt ist aber, mit Matthias Imhoff ist ein persönlicher Freund bei Klagenfurt gewesen, der ihn geholt hat, mit dem er einfach eine jahrzehntelange mittlerweile Freundschaft pflegt. Jetzt ist ein anderer hier. Das sollte man schon auch immer wieder auch erwähnen. Insofern wird auch das für uns interessant sein, wie es funktioniert. Solange Klagenfurt jede Woche gewinnt, glaube ich, wird es hervorragend funktionieren. Und zu guter Letzt noch eine Frage, weil 1860 München...
Ja, aber das ist bei jedem Verein dieser Welt so.
Ja, das ist meistens. Zu guter Letzt noch zu 1860 München. Ich glaube einfach, das würde mich noch nämlich interessieren, wie geht's denn dort weiter? Weil dort gibt's für die, die sich nicht so auskennen, zwei Gesellschafter und die Entscheidungen, die dort fallen. Ich meine, das ist jetzt ja ein Heimspiel für Günter Gorenzel in Klagenfurt, oder? Kurze Wege. Und nicht so wie bei den 60ern, wo man auf jede Büroklammer, die man bestellt vom Verein und vom Investor, eine Unterschrift braucht.
Gut, ich habe es generell so gehalten und sehe es als professionelle Haltung, dass ich mich nie über Vereine, für die ich gearbeitet habe, im Nachgang geäußert habe. Und von dem her kann ich nur sagen, 60 München ist ein toller Verein mit einem riesen Fanpotenzial, mit Riesenmöglichkeiten. Und ich kann dem Verein und allen Beteiligten und den Verantwortlichen nur alles Gute wünschen, auch für die kommende Spielzeit. Es sind viele tolle Spieler dort, toller Kader. Und wie gesagt, ich halte es so, dass ich im Nachgang mich jetzt ganz einfach mit Kommentaren zu meinen ehemaligen Arbeitgebern zurückhalte.
Das akzeptieren wir so natürlich. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch eine kleine Ansage von Ihnen hören in Richtung Austria Klagenfurt am Samstag gegen den WRC. Wie geht's aus?
Noch einmal, ich habe gesagt, Tippen ist nicht meines, sondern...
Ich habe es trotzdem probiert.
Ich weiß, die Reporter probieren immer ganz einfach mehrmals die Interviewpartner zu locken. Also von dem her, ich will ganz einfach, dass wir wieder so geschlossen auftreten, ja, kompakt auftreten und ganz einfach, ja, wirklich ehrlichen Fußball spielen, arbeiten über 90 Minuten oder 95 Minuten. Das ist zu 100% bei unserer Mannschaft gegeben. Davon lebt unsere Mannschaft und das macht unsere Mannschaft aus. Und wenn wir da alles in die Waagschale werfen, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wir die Momente, die ein Spiel dann entscheiden, auf unsere Seite ziehen.
Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde allen, vor allem bei Ihnen, unserem heutigen Gast Günter Gorenzel. Vielen Dank fürs heutige Dabeisein, fürs Zeitnehmen. Alles Gute natürlich für die kommenden Aufgaben und wir sind dann gespannt, wo die Reise hingeht für die Klagenfurter in dieser Saison.
Ich sage danke für die Einladung, Servus, tschüss.
Ja, und vielen Dank auch an Alfred und Martin. Wie immer hat es sehr viel Spaß mit euch gemacht. Ich hoffe, euch ist es ebenso gegangen.
Ja, ich freue mich jetzt aufs Mittagessen. Ich habe schon gekocht.
In diesem Sinne Mahlzeit, Alfred, sagt man so.
Danke.
Bitte.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Das führt uns auch noch abschließend zu den Programmhinweisen. Am Samstag geht es in der Admiral-Bundesliga mit der zweiten Runde weiter. Um 17 Uhr bekommt es der SK Rapid mit den Altachern zu tun. Dazu haben wir schon gehört, trifft Austria Klagenfurt im Kärntner Duell auf den WRC. Ab 19.30 Uhr gibt es den Schlager der Runde mit dem Duell Sturm Graz und dem LASK. Am Sonntag geht es dann mit den drei restlichen Partien um 17 Uhr weiter. Der österreichische Serienmeister, der FC Red Bull Salzburg, empfängt unter anderem beim Debüt des neuen Cheftrainers Gerd Struber die WSG Tirol. Das war's für heute von meiner Seite. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuhören. Verbringen Sie noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.